und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Wir kennen sie alle. Junge, taffe Männer und Frauen in schwarzen, weißen Kostümen oder im Anzug. Über der Schulter hängt die Laptoptasche, hinter sich herziehend der Rollkoffer, meistens von Rimowa. Man begegnet ihnen nicht nur zu Randzeiten, früh am Morgen und spät, sehr spät am Abend. Die restliche Zeit sitzen sie beim Kunden in Meetingräumen bei schlechtem Kaffee und alten Keksen und füllen im Sekundentakt monströse Excel-Tabellen aus. Noch eine Spalte, noch eine Tabelle. Und kommen sie aus den Meetingräumen wieder raus, ist nichts mehr, wie es vorher einmal war. Aber das war's noch nicht. Die Gattung Berater ist nur auf Reisen und vor Ort beim Kunden. Alle sind pushy, alle leistungsorientiert, immer Karriere, immer den nächsten Schritt. Mission Partner Track. Ja, man kennt es, ich will Partner werden. Essen wird überbewertet, Urlaub auch. Keiner und keine ist über 30 und damit fallen viele karrierenrelevante Störfaktoren wie Ehepartner, Kinder, Hobbys einfach weg. Das war's. War es damals so? Ist es noch heute so? Philipp, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank und sag doch, also wir sprechen über Berater und Beraterinnen. Du hast richtig krass die Klischee-Schublade aufgemacht, alles mal rausgehaut. Also ich glaube jetzt auch, wenn ich schon ein bisschen Erfahrungen machen durfte, konnte, musste, mit solchen Exemplaren. Ein paar Klischees sind wahrscheinlich schon ein bisschen wahr, aber wie so oft, sicherlich nicht alle in der Gänze. Und weil wir nicht weiter hier Klischees sammeln wollen, haben wir einen wunderbaren Repräsentanten dieser Spezies bei uns. Der liebe Frank. Frank Sappe war selber jahrelang IT-Consultant, hat dann 2006 eine eigene Unternehmung gegründet. Greenlight Consulting. Wer könnte mehr mit den Klischees aufräumen als der liebe Frank? Ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, hallo Frank, auch von meiner Seite. Herzlichst willkommen.
Hallo.
Voll gut, also jetzt bevor wir über die Klischees mal sprechen und die auseinandernehmen, Frank, gerne mal ein bisschen, wer bist du, was ist Greenlight Consulting, dass sich die Zuhörenden ein gutes Bild machen können.
Ja genau, also nochmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Servus, ich bin der Frank Zappe, ich bin aus Bayreuth ursprünglich, aus Oberfranken und habe da auch studiert, BWL natürlich, ja, noch Diplom-Studiengang und bin dann nach dem Studium hier nach München gekommen, gleich als IT-Berater eingestiegen, also ich habe nebenbei noch Wirtschaftsinformatik studiert. Und ja, bin dann hier in München einfach hängen geblieben. War auch der Grund, warum ich meinen Sport damals mehr oder weniger aufgegeben habe. Reden wir auch vielleicht gleich nochmal drüber. Und die Greenlight Consulting habe ich dann 2006 gegründet, also vor 18 Jahren. Greenlight ist eine IT-Beratung. Und man kann im Groben sagen, wir haben zwei Beratungsfelder. Das eine ist klassisches IT-Projektmanagement. Das heißt, wir verkaufen zertifizierte IT-Projektmanager an größere Unternehmen in der Dachregion, die dann produktunabhängig quasi IT-Projekte unterstützen. Und die andere Sparte, die wir haben, ist eben ERP-Systemintegration. Hier haben wir uns ganz klar auf die Dienstleistungsbranche konzentriert oder fokussiert. Das heißt, Unternehmen wie wir, nur größer, Architekten, Ingenieure, Beratungen, Entwicklungsunternehmen, also alle, die irgendwie nach Stunden oder Tagen abrechnen. Das ist unsere Zielgruppe und hier, die beglücken wir dann quasi mit ERP-Systemen und verkaufen denen ein ERP-System, implementieren das ERP-System und machen dann auch den Service später.
Jetzt für meine Eltern, was ist ein ERP-System?
Ein ERP-System ist quasi, also alle von uns kennen SAP, also du verwaltest im Grunde dein ganzes Unternehmen, Enterprise Resource Planning heißt das. Dahinter steckt immer ein Buchhaltungssystem, also Finance letzten Endes, aber du hast eben alle möglichen Module noch außenrum, Beschaffung, Logistik, Ressourcenplanung, alles, was dazugehört, um die Wertschöpfung abzudecken. Ja.
Auch für meine Eltern, vielen Dank, Philipp, die hätten es auch nicht verstanden. Aber Frank, das heißt, du machst das mit, um nochmal so ein bisschen den Bogen zu spannen, du machst das mit deinen eigenen Mitarbeitern hauptsächlich.
Genau, also wir haben kaum echte Freelancer. Wir arbeiten schon mit Freiberuflern zusammen, aber es sind dann meistens eben Leute, die wir schon kennen. Aber 90% unserer Menschen, die wir in Projekte setzen, sind eigene Mitarbeiter, die bei uns fest angestellt sind.
Wie viel sind das ungefähr?
Wenn ich jetzt mal den kleinen Teil der Freelancer dazu nehme, bewegen wir ungefähr 80 Berater.
Diese Floskel, die ich am Anfang gebracht habe, in der heutigen Zeit, auch du wirst uns sicherlich da recht geben, es ist nicht mehr jeder so viel unterwegs, wie es mal noch war. Oder es ist jetzt viel remote. Oder gibt es das noch, diesen klassischen Aktenkoffer-Consultant, der früh um 6.15 Uhr im Pyjama-Bomber sitzt und irgendwie guckt, dass er 23 Uhr im Bett liegt im Hotel?
Ja genau, ist ja auch so ein bisschen das Thema, glaube ich, heute. Also ich beobachte schon, dass wir wieder zurück zu diesem Klischee kommen. Ja, also natürlich dann am Flughafen bin und natürlich in der Lufthansa-Lounge, logisch. Ja, dann siehst du schon, dass es wieder mehr wird. Also du hast genau diesen Typus, also junge Menschen, die auch wirklich alle gut aussehend sind, irgendwie, keine Ahnung, ja, gut gekleidet und die halt dann ihren Remover-Koffer hinter sich herziehen.
Und die Welt retten.
Und die Welt retten, ja gut. Also es ist ja trotzdem ein harter Job. Ja. Also es wird wieder mehr, sagen wir, das Klischee wird, glaube ich, wieder ein bisschen mehr erfüllt jetzt, als es die letzten 3-4 Jahre vielleicht war, nach Corona oder durch Corona und auch durch die Digitalisierung. Aber ich sage immer zu meinen Leuten, Beratung findet beim Kunden statt und nicht auf der Couch. Ja. Und wir sind Berater und wir gehen raus zum Kunden. Beobachtet es schon, es wird wieder mehr und der Kunde will uns auch wieder mehr bei sich haben.
Ein gutes Thema. Wir hatten die Folge erst Remote und Office. Sitzen ja hier zwei unterschiedliche Ansichten. Philipp ist ein Remote First und ich bin Office First. Und ich glaube auch das Kundenthema, da sind wir, glaube ich, identisch, Philipp und ich, dass man da draußen wieder überzeugen muss. Am Tisch, an der Platte, von Person zu Person, auch so ein bisschen Handschlagmentalität. Und dann muss man schon wieder reisen. Wir haben es früher auch gemacht, Philipp. Ne? Wir sind auch in 6, 7 Standorte geflogen und haben gedacht, wir müssen der Erste sein, der um 8 im Büro sitzt. Ich glaube, heute ist der Mix der richtige, aber es wird sich nicht ganz die Mode ändern. Und da bin ich auch ganz froh drüber.
Das denke ich auch. Also es gibt halt viele junge Kolleginnen und Kollegen, die es gar nicht anders kennen. Also die eben genau zu der Zeit, als Corona kam, dann eben eingestiegen sind und die das eigentlich so gar nicht kennen, wie wir vielleicht oder wir zwei auch von früher, ja, Montag früh in Flieger, Donnerstagabend oder Freitag zurück. Die kennen das gar nicht und denken, das ist die Normalität, wie wir das jetzt haben. Und wahrscheinlich ist es ein Mix. Ja. Also wir versuchen schon, unsere Flüge oder Zugreisen, was auch immer, eben so zu legen, dass es auch Sinn macht. Es ist ja auch ein ökologischer Aspekt, der da damit reinspielt. Ja.
Aber das heißt jetzt, wie viel bist du jetzt beispielsweise unterwegs? Im Durchschnitt?
Gut, ich bin, glaube ich, ein Sonderfall. Ich bin schon fast jede Woche unterwegs, weil ich habe ja auch einen Geschäftsführer, auch einen klaren Vertriebsauftrag und ich bin fast jede Woche eigentlich unterwegs. Aber ich versuche mir das schon so zu legen, wie gesagt, dass die Reisen halt Sinn machen. Also ich würde jetzt nicht mehr wegen einem Termin irgendwie nach Hamburg reisen.
Ja. Wie es früher war wahrscheinlich.
Wie es früher war, genau. Sondern ich würde mir das jetzt schon versuchen so zu legen. Der Kunde akzeptiert das auch inzwischen.
Jetzt bevor wir tatsächlich halt auch noch mit den Klischees aufräumen, also ich nehme jetzt auf jeden Fall mit, es gibt eine moderate Rückkehr zu mehr vor Ort. Sein. Jetzt bevor wir da weiter tiefer einsteigen, du hast es ja schon so ein bisschen angedroht gerade, wir sprechen nochmal drüber. Das Herz gehört jetzt nicht nur der IT und dem Beratungsbusiness, sondern den Pferden. Erzähl uns doch mal.
Ja genau, wir sind irgendwie so ein bisschen über den Sport auch eingestiegen mal ursprünglich und ja, ich denke, da gibt es viele Parallelen. Ich bin, seit ich denken kann, irgendwie mit Pferden aufgewachsen, die ganze Familie, also auf die Welt gekommen bin, waren Pferde schon da sozusagen und meine beiden Geschwister und ich, wir sind einfach mit Pferden aufgewachsen, sind halt dann so irgendwie in den Springsport reingekommen.
Also mit Pferd.
Mit Pferd. Jetzt ohne. Aber wir sind halt alle, ja, alle Kader durchlaufen und so weiter und haben halt ja, auf Springturnieren quasi da zu Schulzeiten und zur Studienzeit unsere Zeit, unsere Wochenenden verbracht. Also mein Herz gehört den Pferden, kann man schon so sagen, obwohl ich viele andere Interessen habe, aber nach wie vor aktiv bin ich nicht mehr. Aber ja, das war so meine Jugend mit den Pferden. Ne?
Wann hast du dann aufgehört mit Pferde-Profisport und bist in die Beratung gegangen?
Also ich bin nach dem Studium 93, wenn ich mich nicht täusche. Nee, 98 bin ich nach München gegangen und die Pferde standen aber in Bayreuth. Also wir hatten dann einen Stall halt, wo die Pferde standen und Pferde müssen täglich trainiert werden. Und ich bin dann nach München, damals zu meinem Cousin, der hatte eine kleine IT-Beratung und ich wollte eigentlich gar nicht. Und er hat dann gesagt, komm doch mal und versuch das doch mal aus. Ja. Wir brauchen genau so einen Wirtschaftsinformatiker in unseren Projekten. Und dann bin ich so 2-3 Tage die Woche nach München und dann hat mir es auch Spaß gemacht. Und es war damals für mich auch unfassbar viel Geld, was ich da als Freiberufler damals bekommen habe.
Direkt nach dem Studium?
Direkt nach dem Studium. Dann bin ich immer mit meinem VW Polo nach München gefahren und dann auch am Wochenende wieder zurück. Aber dann, wenn du kein Training mehr machst im Sport, dann funktioniert es im Sport nicht mehr. Und dann sind auch die Leistungen zurückgegangen, ehrlicherweise. Und dann habe ich irgendwann mal entschieden, beides geht nicht, entscheide die Vereins.
Jetzt haben wir so ein bisschen ähnlichen Hintergrund. Ich meine, ich habe mal mit Fußballspielen mein Geld verdient, auch relativ professionell. Habe aber jetzt zurückblickend so 2 Leben gehabt. Bis 30 habe ich nur Fußball gespielt und danach habe ich Personalberatung gemacht. Und witzigerweise bin ich in dem, was ich jetzt mache, seit 13 Jahren erfolgreicher als wie vorher. Und hat auch einen finanziellen anderen Aspekt. Ist das bei dir auch so, dass du sagst, das eine war eigentlich mein erstes Leben, da war Leidenschaft, Herzblut, Freude und auch so dieser Geruch von, ich sag Geruch von...
Der grüner, Stallgeruch.
Ja, grüner gemähter Rasen und du sagst vielleicht vom Stallgeruch und dann macht man was anderes, nimmt aber irgendwie Tüte mit und ist irgendwie erfolgreicher dann und sagt, oh, gut, dass ich das damals vielleicht auch entschieden habe.
Auf jeden Fall, ich hatte schon den Druck, sage ich mal, von meinen Eltern, du musst studieren. Ja. Bin ja über den Pferdesport dann auch in den Pferdehandel gegangen, habe einen Pferdehandel aufgebaut, erfolgreich auch. Wir haben dann damals immer aus der Ukraine und aus Russland Pferde importiert und haben die hier quasi in Deutschland dann vermarktet, weil die auch ganz tolle alte deutsche Linien dort eben haben. Aber das war die absolute Vorgabe eben, du musst studieren und das habe ich auch gemacht, zum Glück. Und ich glaube, das war auch richtig, dass ich dann irgendwann mal den Sport hinter mir gelassen habe, im Sinne als Leistungssport und dann eben das gemacht habe, was ich studiert hatte. Aber es hat mir total viel gegeben, weil es gibt ganz viele Parallelen zwischen beiden Welten.
Da wollte ich jetzt direkt auch fragen, weil wenn du so eine Leidenschaft verlässt, fehlt einem ja irgendwas. Also was hast du denn dann in der Beratung gefunden, gefunden, was du vorher bei den Pferden aufgefunden hattest.
Du hast ja immer im Sport einen gewissen Leistungsdruck und dann auch eine gewisse Erfolgssucht irgendwo. Ja, das brauchst du vielleicht auch als Unternehmer, denke ich mal. Und sagen wir, auf so einen Erfolg hinzuarbeiten, sich akribisch vorzubereiten, das auch zu planen. Wie gehe ich in den Vertriebstermin rein? Wie gehe ich in so ein Turnier rein? Ja, wann setze ich welches Pferd wie ein? Also da gehört viel Planung dazu und das ist keine Glückssache meines Erachtens. Und das kann ich eins zu eins übertragen auf meinen Job heute.
Also Personaleinsatzplanung und Sport und Reitsport, also die Parallele habe ich noch nie gehabt.
Oh Philipp, bist du schon mal geritten?
Ich hatte mal eine Partnerin, die war extrem tief drin und es ist schon auch ein eigenes Klientel, also no offense, aber schon auch eher ein gehobenes, was sicherlich auch vorbereitet auf deinen Job und ich fand das super interessant, aber selber geritten eigentlich nur Ponyreiten am Volksfest. Du?
Nein. Ich habe ein bisschen Angst vor Pferden.
Du isst sie aber auch, oder?
Nein. Na? Aber ich habe ein bisschen Respekt davor. Aber vielleicht ist es ja, du hast ja jetzt auch schon, als wir den Thomas da hatten von EMS, hast du danach ja exzessiv EMS-Training.
Ja, richtig.
Jetzt bist du ja auch, sag ich mal, ein EMS-Workaholic geworden, so ja, wie ich das auch, ja, auch in deinem Körper heute sehe.
Ja, man
sehe.
Sieht's ja.
Und vielleicht werden es jetzt die Pferde und wir gehen demnächst mal reiten dann zusammen. Ja,
reitest du jetzt noch?
Nein, ich reite nicht mehr.
Aber er hat gute Kontakte noch zu Pferden, der Frank bestimmt für uns.
Wenn wir mal auf jeden Fall, ich habe also nichts mehr mit Springpferden zu tun, sondern ich kümmere mich jetzt eher um Rennpferde. Also ich bin nach wie vor im Reitsport aktiv, aber eben nicht mehr selbst.
Also du wettest, oder?
Ja, das Wetten tue ich selbst nicht, aber Wetten gehört zum Rennsport dazu, ja, natürlich, ja. Na, ich betreibe hier in München einen Rennstall eben. Das ist ein Vollblüter, das ist eine ganz andere Rasse, hat nichts mit dem Springsport oder Dressursport zu tun, das ist ganz was anderes, aber es sind halt auch Pferde.
Ein Pferd hast du da?
Mehrere.
Ah. Okay, eine eigene Folge dann.
Ah, das ist schön, das machen wir mal. Ich war schon mal da in Riem bei so einem Rennen.
Ist es so, wie man es sich vorstellt, so mit Hüten und so?
So ist es meistens, ja, zumindest auf den großen Rennbahnen, nur wenn es am Wochenende ist. Es gibt aber auch ganz entspannte Afterwork-Renntage, heißt das hier auch in München, gibt es ja 9 Renntage jedes Jahr.
Aber in Riem gibt es noch, oder?
Das Riem natürlich, ja, tolle Rennbahn. Ja. Und da gibt es auch ganz entspannte Renntage, wo man sich keinen Hut aufsetzen muss.
Da hätte ich mal Lust drauf.
Das, lass uns mal
direkt notiert
auf unsere Bucketlist schreiben.
Oh.
Ja. Oh. Frank, 2006 hast du dein eigenes Unternehmen gegründet. Wenn du jetzt rückblickend, 2006 sind es auch schon 18 Jahre, was hat sich geändert seitdem? Wie nimmst du den aktuellen Markt wahr? Wenn ich ehrlich sein darf, bei uns in der IT-Personalvermittlung merken wir schon, es ist ein hart umkämpfter Markt. Es ist im Moment schon eine heiße Zeit. Man muss schon mehr machen als noch vor ein paar Jahren, um auch erfolgreich zu sein. Und der Wettbewerb schläft nicht.
Das kann ich so bestätigen, was du sagst. Ne? Also 2006 und auch vorher, also wie gesagt, es gab ja auch eine Firma vor Greenlight, da war so Goldgräberstimmung in der IT-Beratung. Ne? Da hast du alle möglichen, die schon mal IT schreiben konnten, konntest du in irgendeinem Projekt verkaufen, weil es halt auch in den internen Abteilungen von den großen Unternehmen vielleicht noch nicht so richtig IT-affine Menschen gab. Heute musst du dich, glaube ich, viel mehr spezialisieren. Das ist bei euch bestimmt auch so. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, der hat mal irgendwas mit SAP gemacht oder so, sondern du musst dir dein Thema raussuchen, glaube ich, als Berater in der Branche und musst da drinnen Spezialist sein. Ansonsten schwierig, wird es eng und der Kunde möchte auch wirklich jemanden haben, der ihm weiterhilft. Deswegen ist es auch immer schwieriger, Berufseinsteiger in irgendwelche Projekte reinzubringen.
Da gräsche ich direkt rein.
Aber das ist
großartig, weil wir hatten ja gerade am Anfang, aber tatsächlich auch in der Mitte und am Schluss, relativ viel mit IT-Beratungen gearbeitet für das Thema Quereinstieg. Da Leute ja auch an große, aber auch mittelständische IT-Beratungen vermittelt, was sehr gut funktioniert hat, aber jetzt gerade die letzten Wochen und Monate schon auch schwerer geworden ist, weil es mehr Senioren auf dem Markt gibt und weil tatsächlich die Anforderungen einfach deutlich höher geworden sind. Wie machst du das denn, gerade jetzt auch, ohne die Frage zu sehr aufzublasen, wenn du auch Junioren einstellst, die vielleicht auch andere Prioritäten im Leben haben?
Was meinst du mit andere Prioritäten?
Ja. Na, also jetzt mal, das war jetzt sehr diplomatisch formuliert, beziehungsweise Wertesysteme haben sich aus meiner Sicht geändert. Also von den 10 Menschen, die ich zuletzt eingestellt habe, waren 8 nicht Vollzeit. Ich sage bewusst nicht Teilzeit, waren halt 80%.
Also wir hatten da genau über das Thema 4-Tage-Woche gestern Abend, in meinem Steuerkreis heißt das bei uns, ja, ist halt so eine Runde mit den Menschen, die Firma irgendwie bewegen, genau über das Thema gesprochen und wir haben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht super modern rüberkommt, aber wir haben das Thema abgewählt für uns, weil ich meinen Kunden nicht erklären kann, dass ein Berater, der doch relativ viel Geld kostet, freitags nicht kann. Das geht nicht. Also ich habe da noch so ein bisschen eine, ja, vielleicht fast altmodische Einstellung. Was gehen könnte, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du eben diese 40 Stunden irgendwie anders verteilst, ja, auf 5 Tage. Aber alles andere, vielleicht kommt es irgendwann mal, ist zumindest jetzt in unserem Geschäft, das wir machen, ist es nicht möglich, weil es oft Ad-hoc-Anfragen gibt, die dann einfach bedient werden müssen. Was aber schon so ist, gerade die jungen Leute, die haben sich schon daran gewöhnt, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Und bei uns gibt es zum Beispiel keine Office-Pflicht. Also wir haben ein tolles Büro, sind gerade umgezogen in die Pestalozzi-Straße. Aber wer lieber von zu Hause aus arbeiten will, also bei uns gibt es keine Office-Pflicht. Das ist absolut okay. Also die Leute haben extrem viel Freiheiten bei uns. Ja.
Aber Anwesenheit beim Kunden wird schon vorgegeben.
Natürlich, also wenn der Kunde wünscht, dass die Berater, Beraterinnen, Berater da sind, dann ist das so.
Ich stelle mir eher die Frage, wir hatten das jetzt auch mit dem Thema Unternehmertum, Gründung, Freelancertum, dass es da so wenig junge Leute gibt, weil irgendwie ich das Gefühl habe, der Kunde will dann eigentlich so einen fertigen Berater und die werden immer erfahrener, ich will nicht sagen älter, aber die werden immer erfahrener und ich sag mal, die Politik gibt den Jungen natürlich auch ein paar Hürden mit, um überhaupt erstmal Freelancer oder selbstständig zu werden, aber ist das bei dir dann auch so, wie so die, man das bei den großen Beratungen hört, ja, da verkaufen die dir dann irgendwie so einen Seniorberater, der kommt dann am ersten Tag und dann am dritten Tag kommen dann die drei Junioren und rechnen dann trotzdem den Seniorberater ab und gucken, dass der dann irgendwie trotzdem Land gewinnt.
Mischkalkulation.
Ist, glaube ich, nicht mehr wirklich jetzt so die Praxis, ehrlich gesagt. Ich glaube, sowas geht nicht mehr wirklich. Natürlich hast du immer den Seniorberater oder den Manager, der mehr kostet, ja, aber der ist ja dann auch nicht wirklich jeden Tag da und die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die haben natürlich dann auch einen anderen Tagessatz. Aber ich muss sagen, die meisten kommen sehr, sehr schnell in die Projekte rein und können dann auch dem Kunden wirklich weiterhelfen. Und ich muss sagen, ich habe also allerhöchsten Respekt vor jungen Kolleginnen und Kollegen, die zum ersten Mal in ein Projekt gehen und die kennen das ja alles nicht. Dann ist doch der Druck da vom Kunden, weil klar, er zahlt viel und er erwartet auch viel. Aber die meisten kriegen es wirklich gut hin, muss ich sagen. Wir versuchen am Anfang die Leute, wenn sie wirklich von der Uni kommen, erstmal halt so als Shadow mit auf Projekte zu schicken, ja, damit die mal Erfahrungen sammeln. Aber du kannst nicht allen Ernstes jemanden, der von der Uni kommt, einen Tagessatz an den Kunden verkaufen.
Aber die Chance muss es denen halt geben, ne? Dass man einfach die Chance hat, immer wieder zu lernen. Ja.
Irgendwo muss man ja anfangen, ja. Wie hat sich das denn entwickelt bei dir oder bei euch? Ist es leichter geworden, Menschen für das Thema Beratung zu begeistern? Ist es schwerer geworden oder ist es gleich geblieben?
Ich glaube, wir sind da vielleicht in gewisser Weise ein Sonderfall. Deswegen arbeiten wir auch selten eben mit echten Recruitern oder Headhuntern zusammen. Wir haben bei Greenlight kein Problem, genügend Bewerber zu bekommen, weil wir sehr auf unsere Marke, auf unser Image und auf unsere Wahrnehmung draußen achten. Also es gibt ja diverse Plattformen, wo man bewertet wird, auch als Arbeitgeber. Und da arbeiten wir eben stark dran. Es gibt ja auch diverse Wettbewerber, an denen man teilnehmen kann, ja, um Auszeichnungen zu bekommen. Also wir haben eigentlich einen sehr guten Bewerberpool immer und deswegen haben wir da weniger ein Problem.
Ist das Problem dann, Problem ist immer so ein großes Wort, das heißt, du hast ja verschiedene Projektmanager, ERP-Consultants, Agile-Coaches, SAP. Du suchst die ja schon in Festanstellung hauptsächlich. Jetzt sagst du, da kommt relativ viel auch über eure wahrscheinlich interne HR-Abteilung oder über Empfehlungen oder über Netzwerk. Verlassen parallel auch viele das Unternehmen nach einer Zeit X, weil sie dann irgendwie sagen,
da so draußen, sprungbrettmäßig.
Genau, so Sprung von der Consulting-Firma in die Wirtschaft, in einen Konzern. Oder wie ist da deine Churn Rate oder so? Wie sagt man das für unsere Eltern?
Na, Fluktuation vielleicht?
Fluktuation Mitarbeitenden.
Ja gut, also das ist natürlich so. Wir versuchen eben über eine positive Kultur die Leute relativ lang oder sehr, sehr lang bei uns zu halten. Ich glaube, dass die Leute, die sich für so ein Unternehmen wie Greenlight entscheiden, also ein kleines Beratungsunternehmen, dass die sich ganz bewusst eben für ein kleineres Unternehmen auch entschieden haben. Es ist ja anders, ne? Also bei uns gibt es eben diese 60-Stunden-Woche nicht. Bei den großen...
Die 80 ist auch völlig fein.
Ne? Die 80 ist auch okay. Nee, also Spaß beiseite. Das ist bei uns ein bisschen anders. Und ich denke, die Leute, die zu uns kommen, die kommen bewusst zu uns und bewerben sich bewusst bei einem kleineren Beratungsunternehmen. Trotzdem passiert es uns ab und an, weil wir halt auch bei großen Unternehmen, auch hier in München eben unterwegs sind, dass die dann eben ein tolles Angebot bekommen und dann auch ja, ein Angebot bekommen, bei dem wir dann auch gar nicht mehr mithalten wollen, weil wir unser Gefüge auch nicht durcheinander bringen wollen. Und dann muss man aber wirklich demjenigen auf die Schulter klopfen und muss sagen, du hast es gut gemacht und ich wünsche viel Erfolg, weil wir wollen da gar nicht eingreifen, das gehört dazu, das ist ein ganz normales Geschäft. Es passiert, aber es passiert selten.
Und es ist doch dann eigentlich am Ende dieser Multiplikationseffekt, das sind ja dann meistens Botschafter, Botschafterinnen weiterhin für eure Firma und idealerweise dann spätere Auftraggeber, oder? Also von daher, wenn man das gut macht und sich gut trennt, ein gutes Outphasing macht.
Ja, ist oftmals so, dass man ja sagt, so ein Unternehmen wird nicht bewertet, wie der Einstellungsprozess ist eigentlich, sondern wie der Ausstellungsprozess ist. Wir hatten das ja letztens mit dieser goldenen Karte, ne? Philipp, kannst du dich erinnern?
Nein.
Dass man... Okay, wir haben das mal eingeführt, dass man, wenn Mitarbeiter gehen, und wir haben das ja auch oft nach 2 Jahren, der erste Job, dann nach 2 Jahren merkst du so, jetzt werden die unruhig, da draußen ist Gras, ist woanders viel grüner und so, dass man die vielleicht auch mit einer goldenen Karte einfach mal gehen lässt und sagt, tob dich aus, du kannst aber jederzeit wiederkommen. Und ich glaube, das ist gar kein schlechter Weg, weil manchmal merken dann schon, ach, so schlecht war es da gar nicht, wo ich bin und wo hier ist es irgendwie auch nicht anders. Und dann hat man nicht so eine verbrannte Erde hinterlassen. Ich fand das ein ganz guter Weg, mal die goldene Karte zu verteilen.
Also ich kannte dieses Konzept nicht, ja.
Wo man das gut findet. Also.
Na und dann, man spricht ja da von diesen Boomerangs dann, also Menschen, die ja dann zurückkommen. Kanntest du goldene Karte, dieses Konzept?
Kann ich nicht, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ich denke, es kommt immer auf die Situation drauf an. Es passt, glaube ich, nicht jedes Mal. Also manchmal ist so aufgewärmte Sachen, sind manchmal auch nicht gut. Ja. Aber ich unterstütze voll, was du sagst. Also wenn es irgendwie geht, es kommt immer darauf an, wie man auseinandergeht. Ja. Aber wenn es irgendwie geht, ist es immer besser, im Guten auseinanderzugehen, weil man sieht sich immer zweimal im Leben, denke ich. Also mir ist total bewusst, dass das ein Teil unseres Geschäfts ist, dass auch jemand mal abgeworben wird. Und viele auch bei den großen Beratungen, wir hatten es vorhin, diesen Partner-Track. Das schafft nicht jeder zum Partner, aber ich glaube, wenn die dann mal 4, 5 Projekte gesehen haben und Berufserfahrung haben, dann haben die super Chancen, bei großen Unternehmen auch übernommen zu werden. Also es ist einfach ein Karrierepfad. Insofern macht das schon Sinn irgendwie für mich.
Und jetzt apropos Karrierepfad, ich kenne so aus meinem Umfeld so diese, ja, diese Slogan, ab or out. Also entweder du gehst eben immer wieder eine Ebene weiter, irgendwann Richtung Partner, Partnerin, oder du gehst eben raus und dann eben zu potenziellen Kunden, Kundinnen oder wohin auch immer. Ihr seid ja jetzt nicht riesig groß, aber trotzdem beeindruckt mit den 80. Wie ist es so bei euch?
Also so gibt es natürlich bei uns nicht. Aber natürlich, du hast immer die Herausforderung, denjenigen, die vielleicht so die Extrameile gehen, ja, denen musst du gewisse Perspektiven bieten. Das ist natürlich nicht immer einfach. Aber dass wirklich jemand mal, dass wir uns von jemandem trennen, weil er irgendwie jetzt nicht die Karriere gegangen ist, wie sie vielleicht jetzt irgendwie im Karrieremodell drinsteht, das passiert das bei uns nicht. Finden wir andere Lösungen. Man muss ja auch immer gucken, was will derjenige, wofür ist der überhaupt geeignet oder diejenige. Ja, vielleicht haben wir die Ressourcen dann auch auf einen völlig falschen Pfad gesetzt und dann macht es vielleicht auch Sinn, sich mal mit dem auseinanderzusetzen und es mal zu erkunden. Ja, wo sind eigentlich dem seine Stärken? Das muss man auf jeden Fall versuchen.
Das ist ein fairer Punkt, ja. Ich glaube, da ist man auch noch so klein und doch so groß, dass man auch mal die eine oder andere Flexibilität an den Tag legen kann, die es vielleicht in dem Konzern nicht gibt. Jetzt würde ich dir eine Frage stellen, die mir auch oft gestellt wird. Jetzt bist du Gründer, auch Geschäftsführer. Jetzt kommt da jemand zu dir und sagt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was ist eigentlich deine Rolle? Was ist eigentlich deine Aufgabe? Was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Was antwortest du drauf?
Ich war bis vor kurzem selber noch in Projekten auch, weil mir das Spaß macht. Das wollte ich auch immer verkörpern, ne? Weil darum geht es in der Firma, in Projekte zu gehen und den Kunden gut zu beraten. Deswegen wollte ich das daran möglichst lange festhalten. Im Moment bin ich jetzt in keinem Projekt aktiv, weil es aktuell ein bisschen zu viele andere Themen sind. Was sind diese anderen Themen? Also ich habe einen Vertriebsauftrag. Ohne neue Projekte braucht man nicht rekrutieren. Ja? Und ohne neue Projekte und neue Mitarbeiter haben wir keine Wertschöpfung. Das heißt also, wer Geschäftsführer und Unternehmer sein will, der muss verkaufen. Das klingt zwar hart und das wollen viele nicht hören, aber so ist es leider in jedem Geschäft. Mir macht es Spaß, ich habe da kein Problem, weil ich fühle mich immer wohl, wenn ich was verkaufen kann, von dem ich selber Ahnung habe und wo ich weiß, damit kann ich den Kunden wirklich verbessern oder ihm einfach eine gute Leistung geben. Also das heißt, das ist der eine Punkt. Und ich versuche auch als Coach aufzutreten für die, die es vielleicht später mal machen, ja, und die vielleicht später mal diesen Auftrag haben. Das heißt also, ich versuche meine Mitarbeiter, mit denen ich direkt zusammenarbeite, halt zu beraten und besser zu machen. Ist ein bisschen schwierig, weil manchmal denkt man sich dann, naja, hätte ich selber doch gleich viel schneller und anders machen können. Aber über die Hürde musst du halt rüber und musst dann auch Fehler zulassen und die Mitarbeiter coachen. Und ansonsten hast du natürlich Daily Business, allen möglichen Kram. Also früher gab es ja mal diese Postkorb-Übung, wo du dir überlegen musstest, was machst du jetzt zuerst? Und das ist halt, du musst halt priorisieren.
Ich finde es beeindruckend, weil wir da sehr ähnlich unterwegs sind. Und ich habe von vielen anderen oftmals immer höre, der CEO, Geschäftsführer, Gründer, die dürfen keinen Vertrieb mehr machen, die sollen dann nicht
der
mehr...
Der macht Strategie.
Der soll Strategie machen oder der soll Hoffnung wecken oder der soll irgendwie Mitarbeiter führen. Ich glaube aber, dass erstens die Zeit aktuell und auch so dieses, wenn man in diesem Konstrukt noch ist, auch es wichtig ist, dass es so ein Gesicht gibt, was beim Kunden auch präsent ist, dass man schnelle Entscheidungswege hat. Und ich finde es beeindruckend, dass du das noch so machst. Ich glaube, irgendwann wird es da auch eine zweite Ebene oder eine dritte Ebene mal geben, die da vielleicht an dem Stuhl sägen und die Rolle mal haben wollen oder so. Was ich immer ganz gut finde, weil da hat man was richtig gemacht. Aber das würde mich interessieren. So, ich höre das ganz oft und dann sage ich, du machst noch Vertrieb, du gehst noch zum Kunden, du holst noch Projekte rein. Das ist nicht mehr deine Aufgabe. Wenn der CEO Vertrieb macht, dann läuft irgendwas falsch im Unternehmen.
Wir sind ja jetzt kein Riesenunternehmen, sondern ohne jetzt irgendwie mich zu wichtig zu nehmen, aber es hängt schon viel irgendwie an dem Namen und die Kunden erwarten auch, dass ich ab und zu mal antanze. Und viele rufen auch noch direkt bei mir an, wenn sie ein Problem in ihrem System haben oder sowas, ja, und dann versuche ich denen trotzdem noch zu helfen, aber das ist halt so, ne? Wir haben keinen Investor bei uns drin, sondern wir sind vom ersten Tag an aus unserem eigenen Cashflow halt gewachsen. Gibt uns natürlich auch die Freiheit, dass wir selber entscheiden können, was wir tun, was wir nicht tun. Also wir müssen uns nicht rechtfertigen vor irgendjemanden. Aber es hängt halt viel schon irgendwie mit mir zusammen, glaube ich. Aber irgendwann wird es nicht mehr so sein, hoffe ich. Und da geht es um das Thema Verantwortung zu übergeben.
Apropos, jetzt mal ein bisschen zum Schluss noch persönlich zu werden. So viel du erzählen magst. Wie leicht, beziehungsweise wie schwer ist es denn, dieses Berater-Korsett, mal ein bisschen provokant formuliert, auch abzulegen im Privaten? Also immer mehr zu wissen als andere, oder zumindest das zu denken. Fällt dir das leicht? Oder ist das so eine Sache, wo du sagen kannst, hey, ist relativ leicht, wenn ich halt nicht beim Kunden bin und nicht in meiner Rolle bin als Geschäftsführer, kann ich auch mal um Rat fragen?
Gut, schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass ich immer bei allen mitreden will, ja, aber das liegt, glaube ich, das ist eine persönliche Geschichte. Aber ich weiß, dass es viele Themen gibt, wo andere einfach viel mehr Ahnung haben, ja, ohne jetzt irgendwie irgendwelche Felder zu nennen. Aber ich weiß, dass es in anderen Themen Experten gibt. Ja. Ich bin in meinem Thema, denke ich mal, gut, ja, und in anderen Themen sind andere besser. Ich frage schon auch zwischenmenschliche Dinge, sage ich mal, meine Mitmenschen, ja, was hätte ich da anders machen können oder so. Aber klar, ich meine, das ist irgendwie so ein bisschen, gehört zum Job, dass man halt überall mitschnabelt.
Also ist es jetzt, wenn wir auch nochmal so über die Klischees sprechen, ist es so eine Art Lifestyle auch, Berater, Beraterin zu sein als Job?
Bei vielen glaube ich schon. Gerade bei denen, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, ja, das ist glaube ich schon Lifestyle. Bei mir würde ich sagen, überhaupt gar nicht. Mir macht der Job Spaß, aber wenn ich mal 8 Wochen nicht irgendwo hinfliege, dann geht es mir genauso gut. Es geht da auch viel darum, sehen und gesehen werden. Also ich und auch die Greenline, ich glaube auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darum geht es weniger. Wie gesagt, wir sind keine große Strategieberatung, sondern wir sind eine hemdsärmliche IT-Beratung und das ist auch so die Leute, die bei uns arbeiten. Also ich denke, bei uns ist das weniger Lifestyle.
Sorry, du kriegst die Frage wahrscheinlich dauernd gestellt, aber was steckt hinter dem Namen?
Gibt es natürlich eine lustige Story dazu, und zwar haben wir, als wir gegründet haben, haben wir einen Namen gesucht.
Wir heißt?
Ja, ich hatte damals, als ich gegründet habe, noch einen Partner, also der Christian Estermeier, der dann gewechselt ist irgendwann mal zu KPMG. Und der Christian und ich haben uns halt überlegt, okay, wir brauchen jetzt einen Namen für unsere Idee. Und wir kommen ursprünglich mal aus dem Controlling, also aus ganz ursprünglich mal so Sarbanes-Oxley Act, Compliance-Themen. Und da funktioniert halt viel im Controlling, funktioniert viel mit Ampeln. Da gibt es einen weiteren guten Freund, der Robert Klein, der auch für uns damals unterwegs war und dann jetzt bei Siemens ist. Und der hatte immer sehr gute Ideen und wir sind aber zu keinem Ergebnis gekommen. Und der Robert ist dann heimgefahren und hat dann angerufen und hat gesagt, jetzt habe ich es. Greenlight, weil ich habe gerade die grüne Welle durch München am Isarring oder so. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, Greenlight, eigentlich gut, kann man gut mit dem Logo verbinden, grüne Ampel und so.
Und dann positiv kommentiert.
Positiv. Ja. Natürlich denken alle, wir haben irgendwas mit Ökologie oder sowas zu tun. Ist überhaupt nicht der Fall, ne? Also, sondern es kommt eigentlich aus dem Controlling, die grüne Ampel. Also wir schalten die Ampel auf grün. Das war so die Idee.
Frank, vielen, vielen Dank. Wir sind schon auf der Zielgeraden und da kommt eigentlich meine Abschlussfrage. Was war dein größter sportlicher Erfolg?
Oh, schwierig. Ich denke, in meinem Sport gab es immer welche, die besser waren irgendwo. Mein größter sportlicher Erfolg, wir veranstalten jedes Jahr von Greenlight eine Lauf-Challenge. Das heißt also, jeder kann laufen, wann er will, so viele Kilometer, wie er will. Das geht immer 100 Tage bis zu unserem Gründungstag. Und für jeden gelaufenen Kilometer sammeln wir 1 Euro, den wir dann spenden an diesen Verein für krebskranke Kinder hier in München. Und das ist eigentlich, würde ich mal sagen, mein großer sportlicher Erfolg, weil wir was Gutes tun, dadurch, dass die Leute sich bewegen.
Das können wir auch nochmal in unsere Shownotes. Shownotes packen. Ja. Ja. Vielleicht können wir da mitmachen, Philipp, nächstes Jahr. Dieses Jahr, weiß nicht wann.
Dann spende nur ich.
So, das war Philipps Witz des Tages.
Und letzte Folge, ja.
Der ist echt heute von Humor richtig gut dabei. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Philipp, du hast heute einen grandiosen Auftritt hier hingelegt, muss ich sagen. Ja. Du hast Tränen in den Augen, weil du über deinen Humor selber lachen musst.
Ja, also ich lache ja wirklich so gerne über meine eigenen.
Und der war echt gut.
Ja, danke.
Den schneid mal raus.
Vielleicht noch auch, ist jetzt kein Witz, aber weißt du, was Beraterpommes sind? Weißt es du, Frank?
Nein.
Sushi. So klassisch Klischee.
Okay.
Jetzt aber natürlich der letzte Part nochmal an dich, Frank. Jetzt, wir werden jetzt nicht nochmal persönlicher, keine Sorge, aber trotzdem so unsere Abschlussfrage eigentlich an jeden Gast und an jede Besucherin. Auf was freust du dich als nächstes? Sollte was Konkretes sein, es muss gar nicht groß sein. Und gerne was außerhalb von Greenlight.
Ich glaube, man braucht immer so kleine Dinge, auf die man sich freut. Ne?
Inseln.
Ziele, Inseln, ja genau. Ich gehe heute Abend zum Eishockey hier in München gegen Düsseldorfer EG, glaube ich. Da gibt es tolles neues Stadion. Und da gehe ich heute zum Heimspiel mit einem guten Freund von mir, Patrick Gibson. Das ist ein Profi-Jockey. Und wir treffen uns da, gehen da hin, schauen uns das an, trinken ein Bier. Da freue ich mich drauf.
Sind die so klein, die Jockeys?
Der ist größer als ich, aber ungefähr halb so breit.
Frank, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen mit uns.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
Wunderbar.
Und ich bedanke mich, Philipp.
Ja, Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne liken, gerne uns abonnieren, wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns aufs nächste Mal. René, danke auch dir, gell?
Danke.
Danke euch.
Jawohl, ciao.
Herz und Fuß soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.